Ja, das Ziel ist natürlich das Sichtbarmachen eines Mangels, den man festgestellt hat. Deswegen ist auch wichtig, dass man eben die Art der Gefährdung oder der Überlastung eben genau beschreibt und auch mögliche Auswirkungen und Folgen beschreibt. Und Ziel wäre dann natürlich, dass mein Arbeitgeber tätig wird und das behebt.
Herzlich willkommen hier im Podcast Die kleine Pause. Ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Martina Schmidt und nach 25 Jahren in der Schule arbeite ich heute selbstständig als Coachin für Burnout-Prävention. Und mein Ziel ist es, hier im Podcast dir immer wieder Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du gut für dich sorgen kannst, um in deinem Job langfristig gesund zu bleiben. Ich mache im Coaching immer wieder die Erfahrung, dass viele Klientinnen sich den Arbeitsbedingungen in der Schule total ausgeliefert fühlen. Sei das ein total marodes Schulgebäude oder die Tatsache, dass der Vertretungsunterricht zum Dauerzustand wird, weil einfach nicht genug Lehrkräfte da sind. Die gute Nachricht ist, du hast ein Recht auf gesunde Arbeitsbedingungen und das ist gesetzlich verankert. Und wenn du bereits alles Mögliche versucht hast, um eine belastende Situation zu ändern, wenn du mit der Schulleitung und mit dem Lehrerrat gesprochen hast und sich trotzdem nichts bessert, dann hast du eine weitere Möglichkeit. Du kannst eine Gefährdungsanzeige stellen. Was das genau ist, wie das Ganze abläuft, ja, darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Wiebke Poth. Los geht's. Herzlich willkommen hier im Podcast Wiebke Poth.
Ja, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, heute mit mir über das Thema Überlastungsanzeige zu sprechen.
Ja, gerne, ein wichtiges Thema.
Ja, und ich möchte gerne, dass du dich erstmal vorstellst, damit die Menschen, die uns hier zuhören, auch wissen, warum du genau die Richtige bist, um über dieses Thema zu sprechen.
Ja, ich hoffe, das wird das Gespräch zeigen.
Ja.
Ja, also ich bin Wiebke Poth. Von Haus aus bin ich Grundschullehrerin. Bin schon lange Personalrätin, erst auf örtlicher Ebene, dann auf Bezirksebene und jetzt schon lange Vorsitzende des Hauptpersonalrats Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Und im VBE, Verband Bildung und Erziehung, bin ich stellvertretende Landesvorsitzende und hier eben auch zuständig für Berufspolitik und auch für das Thema Gesundheit.
Also da bist du ja wirklich an ganz, ganz vielen Schnittstellen ganz dicht dran und hast gerade gesagt, von Haus aus Grundschullehrerin. Also von daher, du kommst aus der Praxis, du kennst die Praxis und hast natürlich auch in deiner täglichen Arbeit viel mit Kolleginnen und Kollegen zu tun und weißt, was so los ist in unserer Schullandschaft.
Ja.
Und ja, mir ist in der letzten Zeit so bei meinen Klientinnen immer mal wieder das Thema Überlastungsanzeige untergekommen. Und ich habe da vor allem gemerkt, viele wissen erstmal gar nicht, dass es sowas gibt. Und was mache ich damit? Was bringt mir das? Und da habe ich gedacht, genau dazu brauchen wir jetzt mal eine Podcast-Folge. Und lass uns doch vielleicht erstmal damit anfangen, dass du uns erklären könntest, was bedeutet das denn überhaupt, wenn ich eine Überlastungsanzeige stelle?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, einmal zu wissen, wo das gesetzlich verankert ist. Denn die Verankerung ist im Arbeitsschutzgesetz. Und das ist ja ein Gesetz, das, ich sag mal, allgemein gültig ist. Das gilt ja jetzt nicht nur für Schule, sondern das gilt im Grunde in allen betrieblichen und dienstlichen Zusammenhängen. Und das Wort Belastungsanzeige oder Gefährdungsanzeige, das kommt selber in dem Gesetz auch gar nicht vor. Also als ich anfing und dann mal gesucht habe, ja, wo steht das eigentlich, so findet man das nicht. Es steht im, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, Arbeitsschutzgesetz Paragraph 17. Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Und das ist im Grunde die Grundlage für eine Gefährdungsanzeige oder Belastungsanzeige oder auch Überlastungsanzeige. Das sind alles Begriffe, die man verwenden kann. Also im Grunde ein Instrument, um meinen Arbeitgeber über ein von mir entdecktes Gesundheitsrisiko zu informieren.
Also ich teile dem Arbeitgeber mit, ich nehme hier wahr, ich arbeite unter Bedingungen, die meine Gesundheit gefährden.
Richtig, genau.
Und Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, ne? Wie ich jetzt wahrnehme, dass meine Gesundheit gefährdet wird. Was könnten das für Gründe sein? Was kennst du so aus deiner Praxis?
Mir ist noch eine Sache wichtig. Ich habe gerade gesagt, es gilt für alle Bereiche. Das heißt eben auch für Bereiche, wo man vielleicht viel eher an sowas, an solche Gefährdungen denkt. Also ich denke mal in den technischen Bereich, Fabriken, in denen man an Maschinen arbeitet. Also das ist, glaube ich, etwas viel naheliegenderes als bei uns in der Schule, wo wir ja oft eher so mit eher abstrakten Gefährdungen zu tun haben. In der Schule ist es so, also ich glaube, man kann schon unterscheiden, eben so eine Art so physische Gefährdung oder auch eben psychische Gefährdung. Also die physischen Gefährdungen kommen bei uns vielleicht gar nicht so oft vor. Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass ja auch unser Arbeitgeber in der Pflicht ist, selber auch solche Gefährdungen zu identifizieren. Dafür gibt es bei uns die Gefährdungsbeurteilung, also Musterchecklisten. Und was auch noch sehr wichtig ist und vielleicht auch noch ein Problem oder, ja, Problem sollen wir ja nicht mehr sagen, eine Sache, über die wir vielleicht noch mal sprechen. Unser Arbeitgeber hat diese Aufgabe auch an die Schulleitungen übertragen. Das heißt, die Schulleitungen sind verpflichtet, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und zu schauen, wo sind eventuell eben Gefahren, wo lauern Gefahren für unsere Beschäftigten. Und das könnten eben zum Beispiel sein, Treppenaufgänge, Treppenabgänge, Brandschutztüren, die nicht richtig funktionieren, also auch so bauliche Dinge, die
Schimmelbelastung
auch,
fällt mir
ja,
gerade ein,
genau,
ne?
sehr klassisch, genau. Wir haben oft alte Gebäude, die belastet sind. Also solche Dinge spielen da auch rein, natürlich. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr oft zu tun, eben mit Belastungen psychischer Art. Das hat zum Teil mit Lärm zu tun, das hat mit zu großen Klassen zu tun, das hat mit zu wenig Personal zu tun, dadurch eine gestiegene Aufgabenfülle. Und ich denke, das ist so das Potpourri, mit dem wir es da zu tun haben. Und das ist eben einfach sehr unterschiedlich, sehr, sehr vielfältig.
Du hast jetzt gerade immer von Arbeitgeber gesprochen und mit Arbeitgeber meinst du wahrscheinlich erstmal das Land NRW.
Richtig,
Ne?
genau. Das ist unser Arbeitgeber,
Das
ja.
ist unser Arbeitgeber und ich als Lehrerin, wenn ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, Mensch, in meiner Schule, da und da und da sehe ich überall Schimmel, das kann doch nicht gesund sein, dann würde ich mich erstmal an meine Schulleitung wenden.
Ja, die Schulleitung ist erstmal der erste Ansprechpartner, richtig. Und dann ist natürlich noch wichtig, also wir haben sehr viele unterschiedliche Instrumente. Also es gibt ja zum Beispiel auch Begehungen mit dem Schulträger und oft ist auch BG Prävent dabei. Das ist der Dienstleister, der von unserem Arbeitgeber vom Land mit der Wahrnehmung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beauftragt worden ist. Und da kommen wir auch auf eine Herausforderung, die wir haben. Wir haben nämlich oft unterschiedliche Ansprechpartner. Also wenn es jetzt um bauliche Dinge geht, wäre ja der Schulträger in der Pflicht, etwas zu tun, um das zu beheben, auch wenn er nicht unser Arbeitgeber ist. Also nicht immer so ganz einfach mit den Zuständigkeiten.
Oh ja. Ja, ich habe jetzt gerade schon überlegt, es könnte vielleicht Sinn machen, dass wir jetzt hier im Gespräch das so ein bisschen aufteilen und mal gucken, okay, wie ist es denn, wenn ich eine Belastungs- oder Gefährdungsanzeige einreiche wegen physischer Gefährdung und wie ist es, wenn es um psychische Belastungen geht? Und war jetzt gerade erst versucht zu sagen, naja, also bei physischen Belastungen ist es ja wahrscheinlich leichter, das zu lösen. Aber ich glaube, nee, du lachst schon, ich glaube, das ist ein Trugschluss.
Ja, also da kommen wir vielleicht auch ein bisschen weg von dem Thema, weil sowohl durch eine Gefährdungsbeurteilung, die Schulleitung durchführt, als auch durch eine Gefährdungsanzeige von Beschäftigten könnte man ja auf solche Probleme aufmerksam gemacht werden. Klar ist, dass dann Schulleitung handeln muss, aber Schulleitung sitzt manchmal auch nicht am längeren Hebel. Das heißt, wir erfahren oft von Ergebnissen, also wirklich hieb- und stichfeste Ergebnisse von Begehungen in Schulgebäuden, wo wirklich Mängel festgestellt werden und trotzdem dauert es, bis diese behoben sind. Das hat oft mit der Finanzkraft der Kommune zu tun, wie schnell der Schulträger auch reagieren kann. Das hat auch oft mit Personal wiederum beim Schulträger zu tun. Und ein klassisches Beispiel ist eigentlich der ganze Problembereich um den Lärm, weil der hat durchaus zwei Komponenten. Da haben wir natürlich einmal die baulichen Dinge, die verändert werden könnten, oft sehr kostspielig. Und da sprechen wir auch nicht nur von einem Raum, sondern von vielen Unterrichtsräumen. Und da haben wir aber auch, also man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ja, gestalte deinen Unterricht doch so, dass es nicht so laut ist. Also ich stelle mir jetzt vor, klassisch, wir haben eine Lehrkraft, ich überspitze jetzt, vorne stehen und die Kinder sitzen ruhig und die Jugendlichen sitzen ruhig an ihren Tischen. Das ist ein sehr, im Idealfall ein sehr ruhiger Unterricht, aber das ist ja nicht das, wie wir uns Unterricht vorstellen, sondern Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen bringt eben auch eine gewisse Unruhe, unter Umständen auch Gruppenarbeit, Lautstärke mit sich. Da kommen wir dann schon schnell auch an pädagogische Dinge und natürlich auch an eine physische Belastung.
Auf jeden Fall. Und also ich finde, es klingt schon sehr zynisch. Also wenn jemand wirklich da eine Gefährdungsanzeige einreicht und sagt, also hier, schaut euch mal bitte unser Schulgebäude an, das geht von der Akustik einfach gar nicht. Und dann heißt es, na ja, gut, ja, stimmt schon, aber dann gestalte du doch bitte deinen Unterricht anders und dann passt das schon. Also wir wissen ja wirklich, welch großen Einfluss der Raum hat auf das Lernen. Und also da dann so zu tun, als ob es dann wieder an den Lehrkräften liegt, dass die auch das noch ausgleichen sollen, finde ich schon echt, ja, zynisch. Anders kann ich es nicht nennen. Und ich bin ja nun mit meinen Workshops auch wirklich in ganz Deutschland unterwegs, in den unterschiedlichsten Schulen. Und ganz ehrlich, also ich bin da manchmal in Schulen, wo ich denke, um Gottes Willen, also hier wollte ich wirklich nicht unterrichten. Ich habe eine Schule vor Augen, die, ja, die könnte auch im Jahr 1920 als Schule dienen, ne? Also da könntest du einen Film drehen, der in dieser
Ja.
Zeit spielt, ne? Doppelte Fenster, ne? Alles Holzfußböden, die aber nicht neu abgeschliffen und versiegelt sind. Uralte Türen mit Glasfenstern oben drin. Also da ist eine Lautstärke, das kann man sich nicht vorstellen. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es zu heiß. Und da wird jetzt gebaut. Die bekommen jetzt ein neues Schulgebäude. Das ist schön, aber das dauert natürlich. Und in der Zeit haben sie den ganzen Baustellenlärm, was ja auch wieder ein weiteres Thema ist, ne?
Ist ein Thema auf jeden Fall,
Das
mit
ist
dem
ein
bin ich
Thema,
auch schon
ja.
öfter konfrontiert worden, weil natürlich gibt es da Sachzwänge, das zeitlicher Art. Man kann jetzt nicht alles in den Ferien machen, das ist klar. Aber da wird oft wenig Rücksicht auf die Beschäftigten genommen. Und auch, man muss sagen, auf Schulleitungen kommen da erhebliche zusätzliche Aufgaben zu. Ich habe dann auch schon mal gesagt, ich höre nicht überall von Baulärm und baulichen Maßnahmen. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, hier wird investiert, aber dennoch müsste das auch zu guten Bedingungen geschehen, ja.
Es passiert was auf jeden Fall, ja, genau. Ja, lass uns noch mal zurückgehen zu der
Ja.
Frage, was ist denn das Ziel, wenn ich jetzt so eine Anzeige stelle? Wir haben jetzt gerade ja schon so ein bisschen rausgefunden, ja, es ändert sich vielleicht nicht unmittelbar etwas. Trotzdem bin ich der Meinung, man sollte sich nicht entmutigen lassen und auch ganz klar auf unzumutbare und belastende Arbeitsbedingungen hinweisen.
Ja.
Was ist das Ziel einer solchen Gefährdungsanzeige?
Ja, das Ziel ist natürlich das Sichtbarmachen eines Mangels, den man festgestellt hat. Deswegen ist auch wichtig, dass man eben die Art der Gefährdung oder der Überlastung eben genau beschreibt und auch mögliche Auswirkungen und Folgen, beschreibt. Und Ziel wäre dann natürlich, dass mein Arbeitgeber tätig wird und das behebt.
Mache ich das als einzelne Lehrkraft oder ist es vielleicht sogar empfehlenswert, dass wir uns da im Schulteam zusammenschließen und das gemeinsam machen?
Ja, das ist beides möglich. Und ich denke auch wichtig davon, also es müsste abhängig gemacht werden davon, ob es wirklich eine individuelle Sache ist oder ob man eben ob man gemeinsam das Gleiche feststellt. Tatsächlich habe ich früher immer gehört, es wäre also eine Belastungsanzeige wäre eine individuelle Sache. Aber auch gerade in Vorbereitung auf heute habe ich mir das alles nochmal angesehen und habe das gar nicht unbedingt so feststellen können. Also es können auch mehrere Personen eine Belastungsanzeige stellen. Und tatsächlich habe ich auch nochmal gefunden, wir haben ja den Arbeitsplan, ich sprach gerade schon davon, dass das Land, unser Arbeitgeber, ja einen überbetrieblichen Dienst beauftragt hat mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und da gibt es zum Beispiel auch den Auftrag, dass wenn eine auffällige Häufung von Überlastungsanzeigen an einer Schule festgestellt wird, die Bezirksregierung durchaus auch Kontakt mit BG Prevent Kontakt aufnehmen kann und Unterstützung anbieten. Aber die Unterstützung kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Und da sehen wir eben, dass sehr oft dann an der einzelnen Schule angesetzt wird. Und wir wünschen uns ja oft einen größeren Blick auf unser System. Und in der Regel wird erstmal in der einzelnen Schule geguckt, ja, was kann man denn hier noch optimieren?
Okay. Also sagen wir mal, in einer einzelnen Schule tritt es jetzt gehäuft auf, dass Lehrkräfte sagen, ich fühle mich überlastet, weil ich muss ständig Vertretungsunterricht übernehmen. Bei uns werden die Klassen zusammengelegt, damit der Unterricht überhaupt noch laufen kann. Ich werde dazu verdonnert, fachfremd zu unterrichten, weil wir sonst es gar nicht abgedeckt bekommen, sowas in der Art, ne? Und das wird dann also weitergereicht an BG Prevent und dann.
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich glaube ich, dass das noch nicht wirklich oft passiert ist. Also da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Der klassische Weg wäre jetzt, also ich fand nur wichtig, einmal zu sagen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich glaube, auch das ist etwas, was nicht wirklich bekannt ist. Und ich frage mich, ob das praktiziert wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Normal wäre, dass eben, man gibt ja solche Belastungsanzeigen auf dem Dienstweg weiter und dass dann die Schulaufsicht auf die Schule zugeht und sich dann zum Beispiel mal das Vertretungskonzept zeigen lässt, um zu gucken, ob das auch wirklich ein gutes Konzept ist, das hilft, in Vertretungssituationen gut Abhilfe zu schaffen.
Ja, und da verstehe ich genau, was du meinst, ne? Dass man dann im Grunde ja wirklich mal dann Blick über die ganze Schulsituation mal werfen müsste, um zu sehen, ja, kann jetzt ja nicht sein, dass dann bei der Schule geguckt wird, na, 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 habt ihr denn auch ein ordentliches Vertretungskonzept, statt an der Ursache des Ganzen anzusetzen, nämlich wir haben nun mal den massiven Lehrkräftemangel, ne? Und das kann auch mit dem allerbesten Vertretungskonzept der Welt vermutlich nicht so aufgefangen werden, dass alle sagen, gar kein Problem, das läuft doch
Genau
hier
so
ganz
ist es.
geschmeidig.
Ja, genau, da stimme ich dir voll zu.
Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist dir gar nicht bekannt, dass das mal so gehäuft vorgekommen wäre, dass sich da mehrere Kolleginnen und Kollegen beschwert haben. Und da denke ich, ja, da ist ja Potenzial. Weil es kann ja nicht sein, dass wir da im eigenen Saft schmoren und denken, na, wir müssen es halt aushalten, es ändert sich ja eh nichts. Woher sollen jetzt die neuen Lehrkräfte kommen? Sondern dass es ein ganz wichtiges Instrument wäre, das wir nutzen könnten, um zu zeigen, es ist zu viel. Da ist zu viel Belastung im System. Und wenn das wirklich viele, viele Schulteams machen würden, dann ist das ja auch ein Signal an die Politik, was nicht überhört werden kann und darf.
Ja, so ist das.
Ja, also würde ich jetzt mal hier ganz deutlich dazu ermuntern, dieses Instrument, was wir ja nun mal haben, auch zu nutzen. Auch wenn es bedeuten kann, ja, dass es natürlich dann so laufen kann, dann kommt die Schulaufsicht und sagt, na, wie macht ihr das denn mit eurem Vertretungsunterricht und so weiter? Da hört man ja schon, eventuell bedeutet es auch Ärger, man kriegt vielleicht eins auf den Deckel, aber langfristig kann auch so Veränderung im System angestoßen werden, weil es eben wirklich mal ankommt, da oben bei denen, wie man immer so schön sagt, was los ist an der Basis.
Ja, also ich bin da zwiespältig, muss ich sagen. Also es ist, stimmt, also wir brauchen irgendwie eine Faktenlage, wir brauchen eine Datenlage. Das finde ich auch. Wir sind ja ein bisschen enttäuscht von COPSOC zum Beispiel, weil da haben wir eine Datenlage, die zeigt, wie belastet, wie psychisch belastet unsere Beschäftigten sind. Und wir haben ja sogar, da werden ja sogar Punkte identifiziert, an denen es liegt. Und dennoch, ja, passiert unseres Erachtens aus unserer Sicht hier noch nicht genug. Also die Erfahrung zeigt leider, muss ich sagen, dass eher eben, du sagtest gerade, dann gibt es noch mal Ärger vor Ort. Also das ist eher das, was unseres Erachtens passiert dann, anstatt dass man die Wurzel des Problems anpackt. Was ja auch nicht ganz einfach ist, muss man ja auch sagen. Das Personal kommt nicht von heute auf morgen. Das muss man ja auch anerkennen. Aber ich sage mal so, wir haben noch nicht festgestellt, dass eine klare Benennung des Problems auch dafür sorgt, dass es schneller behoben wird oder dass man mehr Aufmerksamkeit darauf lenkt, zumindest nicht sichtbar. Ne, das muss man ganz realistisch so sehen. Und auf eine Sache würde ich gerne noch hinweisen. Wir sind auch in, also Krankheit von Lehrkräften war gerade ein großes Thema, auch in den Medien. Und wir sehen leider auch, dass die Krankentage im Vergleich zu anderen Beschäftigten der Landesbehörden durchaus höher sind in Schule. Also das ist so seit ungefähr 4 Jahren. Das ist auch noch mal ein Zeichen dafür, dass wir stark belastet sind in Schule auf jeden Fall. Man muss auch durchaus bei der, wir werden ja sicherlich gleich noch mal auch darauf kommen, wie man so eine Anzeige stellt, schon ein bisschen darauf achten, dass man seinen eigenen Gesundheitszustand, der vielleicht dann schlecht ist, auch nicht zu sehr nach vorne schiebt, weil da wird auch sehr gut drauf geachtet. Auch, naja, es besteht eine Fürsorgepflicht, wenn unser Dienstherr einen Hinweis darauf hat, dass einer oder eine von uns gesundheitlich beeinträchtigt ist, entstehen daraus auch gewisse Pflichten des Arbeitgebers, nämlich zu schauen, ist er oder sie denn noch dienstfähig und so weiter. Deswegen ist das schon ein sensibles Thema, gerade wenn man auch auf seine persönliche Belastung und den persönlichen Gesundheitszustand abzielt.
Wie meinst du das? Man muss darauf achten, dass man seinen persönlichen Gesundheitszustand nicht zu sehr nach vorne schiebt.
Ja, also wenn ich, nehmen wir nochmal das Beispiel vom Vertretungsunterricht. Ich bin stark belastet, weil ich feststelle, ich muss dann Vertretungsunterricht in anderen Fächern leisten, die ich nicht studiert habe und so weiter. Dann kann man einerseits gucken, so, wir schauen jetzt mal aufs System. Wie ist das denn geregelt? Welches Vertretungskonzept gibt es hier? Man kann aber auch schauen, wie ist denn die Kollegin aufgestellt? Ist sie vielleicht nicht so belastbar, wie es eigentlich sein müsste? Ist sie vielleicht schlecht organisiert? Gibt es da noch was im Hintergrund? Diese Dinge meine ich. Also sobald wir natürlich, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt die Seite, die allgemeingültig ist, die man sachlich betrachten kann, wo man sagen kann, so was können wir systemisch hier noch verändern in der einzelnen Schule. Oder man guckt eben auf die einzelne Person, kann sie vielleicht auch noch was verbessern? Oder ist sie vielleicht gar nicht hundertprozentig belastbar?
Bedeutet das dann, dass ich unter Umständen dann auch Hilfsangebote bekomme? Also sowas wie wird zum Beispiel festgestellt, ich bin nicht so belastbar. Stellt wahrscheinlich ein Amtsarzt fest. Bekomme ich dann Unterstützungsangebote, Beratung, Coaching, psychologisch?
Also alles, was im Angebot von BG Prevent ist, steht mir zur Verfügung. Da gibt es zum Beispiel eine Sprechzeit, die ich in Anspruch nehmen kann, wo ich telefonische Beratung erstmal bekomme, auch anonym. Oder wir haben die berühmten Workshops, die nach COPSOC entwickelt worden sind. Ich glaube, das hat alles seine Grenzen, ne? Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ich glaube, ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass wenn ich einen Workshop zum Thema Stressbewältigung besuche, dass ich danach vielleicht besser klarkomme. Das kann ja gut sein und das ist auch wichtig, ne? Das will ich gar nicht kleinreden, aber das ist ja nicht das, was wir uns wünschen, ne? Genau, wir wünschen uns eher eine individuelle Möglichkeit der Beratung, genauso wie du es gesagt hast. Oder eben, ja, also eine echte Hilfe, sage ich jetzt
Ja.
mal, ganz
Ja.
ungeschützt, ne? Hm.
Also ja, zwei Gedanken dazu. Also ich merke gerade wirklich, wie bei mir so was aufsteigt, ein Widerstand aufsteigt. Also das eine ist, wir tun ja gerade so, als ob diese Überforderung, die ganz viele alltäglich erleben, weil es einfach zu viel Arbeit für zu wenig Menschen ist, ne? Wir tun ja gerade so, als ob man das managen könnte, wenn man denn dann nur die nötigen Fähigkeiten hätte und belastbar genug wäre und so weiter. Und da sage ich immer, in einen 10-Liter-Eimer passen keine 12 Liter. Ne? Und da kann ich noch so viel Stressbewältigungsworkshops machen und Zeitmanagement und so weiter. Manche Sachen kann ich einfach auch nicht wegatmen und wegorganisieren. Das ist so das eine, was ich denke. Und das andere ist, in der Burnout-Forschung sagt man, dass Menschen, die so eine Überlastung wahrnehmen und die das auch zeigen nach außen hin, Leute, das ist zu viel, das geht so nicht, dass das im Grunde die Gesunden im System sind. Also wie so ein Gradmesser für ein System, was eigentlich krank ist, ne? Und da sind dann Menschen, die sagen, halt mal im Ernst, das ist zu viel, das können wir so nicht machen, das müssen wir anders gestalten. Und dann denke ich mir, diese Gradmesser, die so wichtig dafür sind, dass langfristig alle im System gesund bleiben können, diese Menschen, die werden dann ja eigentlich, ich sag mal, bestraft, wenn sie sich melden und das anzeigen. Und dann wird gesagt, hör mal, jetzt gucken wir aber erstmal, ob du dich nicht ein bisschen optimieren kannst. Was ja Gift ist für Menschen, die schon psychisch belastet sind. Also im Coaching achte ich immer darauf, dass wir eben nicht in die Selbstoptimierung gehen, weil das ist eine Falle.
Ja, das sehe ich
So.
genauso. Und ich glaube, wir
Ja.
sind sowieso in Schule ja oft Menschen, die erstmal Fehler bei sich selber suchen. Erstmal
Ja.
gucken, oh, was habe ich da falsch gemacht? Und
Ja.
das geht ja in die gleiche Richtung wie das, was du gerade gesagt hast. Das
Ja.
sehe ich genauso.
Ja. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen ernüchtert, was das Thema Belastungsanzeigestellen angeht. Vielleicht geht es einigen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso, aber wir bleiben jetzt tapfer dran und gucken mal, wenn ich mich trotz allem und mit allem jetzt dafür entscheide und doch, ich gebe das jetzt mal weiter, was ich hier wahrnehme in meinem Berufsalltag. Wie mache ich das denn ganz konkret? Gibt es dafür ein Formular? Gibt es einen bestimmten Weg, wie ich das mache?
Ja, also es gibt keine festgelegte Form. Ne? Man muss keine Form einhalten. Also es gibt eben auch meines Wissens kein Formular. Vielleicht gibt es in einzelnen Bezirksregierungen eines, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber man muss keine festgelegte Form verwenden.
Mhm.
Sie sollte aber schriftlich und auf dem Dienstweg erfolgen. Das
Mhm.
ist wichtig.
Heißt erstmal an die Schulleitung.
Genau, richtig. Und Schulleitung würde das dann dementsprechend weitergeben. Natürlich muss dann klar sein, also die normalen Dinge, Datum, Name, Unterschrift muss dann da drauf sein. Und wichtig ist dann, dass ich eben beschreibe, wo sehe ich die Gefährdung oder die Überlastung und die möglichen Auswirkungen und Folgen beschreibe. Und dann ist noch wichtig, dass man auch den Hinweis gibt, dass man selber alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt hat, um seine Aufgaben aber zu erfüllen. Auch wenn da, auch wenn es schwierig ist oder wenn man da ein Problem identifiziert hat. Das sind so die Dinge, die zu beachten sind, wenn man eine Gefährdungsanzeige schreibt.
Okay, also jetzt in dem Fall von Lärmbelastung zum Beispiel könnte ich dann eben sagen, so, ne, ich merke das täglich, das ist einfach zu laut in meinem Klassenraum, die Schülerinnen und Schüler können sich nicht konzentrieren. Auch für mich nehme ich das wahr, ich habe schon mit meinem Arzt gesprochen, ne, das ist einfach eine große Belastung für meinen Körper. Und mögliche Folgen wären halt eben Stressbelastungen, häufige Erkrankungen, was auch immer. Und ich habe schon alles versucht, indem ich zum Beispiel den Kindern gesagt habe, bringt doch mal Pantoffeln mit.
Genau.
Zum
Ja.
Beispiel. Oder ich habe bestimmte Ruherituale eingeführt. Ich habe eine Lärmampel aufgestellt und so weiter und so fort. Das wäre jetzt mal so ein konkretes
Ja,
Beispiel,
das
ne?
finde ich sehr, das klingt sehr plausibel, finde ich so.
Ja. Hast du auch was Konkretes?
Ja, tatsächlich, meine Beispiele, die ich so mir überlegt habe, gingen tatsächlich auch genau in diese Richtung. Lärm oder auch viele zusätzliche Vertretungsstunden. Das waren so die Beispiele, die ich mir überlegt habe. Klassisch ist, das sind diese Dinge, die so greifbar sind, ne? Das sind greifbare Dinge. Schwieriger wird es eben bei den Fragen der allgemeinen Belastung durch zum Beispiel zu große Klassen und zu wenig Personal. Da wird es eben schwieriger, weil es abstrakter ist einfach.
Und dennoch sollten wir uns davon nicht entmutigen lassen und sagen, ja, das können wir ja eh nicht ändern, da können wir noch so viele Anzeigen schreiben.
Ja.
Muss ja auch irgendwo mal gesagt werden. In dem Beispiel, ich muss so viele Vertretungsstunden geben. Wie würdest du dann sowas formulieren? Du hast ja gerade gesagt, also erstmal natürlich darauf hinweisen, was ist die Sachlage? Und dann, ja, was sind da mögliche Folgen, wenn das so weitergeht?
Ja, die möglichen Folgen sind zum Beispiel, dass ich weniger Zeit habe für meine anderen Aufgaben, für Vor- und Nachbereitung des Unterrichts oder auch Gespräche mit Eltern oder außerschulischen Partnern. Ich denke mal, das sind dann Beispiele, die man benennen kann, dass man einfach dem, was man sonst machen müsste, nicht gerecht werden kann.
Ja, guter Punkt. Genau. Und da verstehe ich jetzt auch, was du gerade meintest, dass es nicht nur so über das eigene persönliche Befinden geht, dass man vielleicht sagt, oh, das ist so anstrengend für mich und das stresst mich und dann muss ich immer da reinspringen oder meinen geplanten Unterricht in die Tonne kloppen, weil es schon wieder Vertretungsunterricht ist, sondern dann auch eher versuchen, es auf der sachlichen Ebene zu lassen und zu sagen, na ja,
Richtig.
eigentlich ist ja mein Job, dass ich mich um diese Klasse kümmere, dass ich meinen vorbereiteten Unterricht halte und auch für die Eltern als Ansprechpartnerin da bin. Und das kann ich dann ja gar nicht mehr in der Form.
Ja, richtig.
Ah, okay, jetzt verstehe
Genau.
ich das noch besser. Gut. Und was könnte ich in dem Fall noch einbringen, um zu sagen, naja, ich habe ja jetzt schon einiges versucht. Schaut mal her.
Ja, ich weiß gar nicht, ob auch also ob ich schon Vorschläge zur Lösung machen muss. Also erstmal bin ich ja diejenige, die das Problem anzeigt, sozusagen. Und gut, dann wäre natürlich, mir ist noch eine Sache wichtig, das habe ich eben vergessen. Ich würde auch immer raten, eine Kopie der Gefährdungsanzeige auch an den zuständigen Personalrat zu geben. Denn das ist natürlich ein sehr wichtiger Player in dem Fall, denn er hat ja auch Kontakt zur Dienststelle und kann dementsprechend auch, also ich finde es einfach wichtig, auch für ihn zu wissen, welche Probleme gibt es, welche Anzeigen gibt es, wo müssen wir eventuell auch tätig werden, denn es ist ja auch an ihn auch ein Auftrag unter Umständen und ich glaube, das sollte man auf keinen Fall vergessen, das zu tun.
Ja, wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Ja. Gibt es sonst noch was, was es zu dem Thema zu sagen gibt, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe?
Ich hatte im Vorfeld des Gesprächs ist mir aufgefallen, dass wir doch auch recht viele Möglichkeiten haben. Oder recht viele ist vielleicht übertrieben, aber auch noch andere. Wir haben noch andere Sicherheitsseile, sage ich jetzt mal. Und das ist mir noch wichtig zu sagen. Zum Beispiel, wenn man leider erst, wenn man krank gewesen ist, 30 Tage innerhalb eines Jahres, bekommt man ja ein sogenanntes BEM-Angebot, ein Gespräch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also leider ist
Ja,
das Kind
genau.
da schon in den Brunnen gefallen. Ich spreche oft mit Kolleginnen, die sagen, ich würde mir so gern wünschen, dass man Maßnahmen ergreift, die dazu beitragen, dass ich gesund bleibe.
Genau.
Und dann sage ich, ja, da gibt es das Gespräch, das BEM-Gespräch. Ja, aber dafür muss man erst krank gewesen
Aber
sein.
eben erst dann. Dazu haben
Schade.
wir auch eine Podcast-Folge gemacht mit deiner Kollegin Richarda Diehl.
Ah,
Die
ja,
hat,
wunderbar.
genau, die hat
Genau.
darüber hier im Podcast erzählt. Genau.
Weil das ist eigentlich auch etwas, weil du auch gerade sagtest, welche Hilfe bekomme ich denn angeboten dann?
Ja,
Oder
dann
welche
ja.
Möglichkeiten gibt
Ja.
es? Genau. Und das BEM-Gespräch eröffnet schon viele Möglichkeiten auch. Und die sind auch oft organisatorischer Art. Also zum Beispiel, man schaut, dass die dass man keine Aufsicht leisten muss, ne? Also das ist jetzt gar nicht gekoppelt an ein bestimmtes Problem, ne? Aber also da gibt es auch die Möglichkeit dieser individuellen Hilfe. Und das finde ich nochmal sehr wichtig, denn die kann da wirklich dazu führen, dass man gesund bleibt.
Aber eben erst dann, wenn man schon
So ist das.
krank war und dann wieder
Genau.
gesundet ist. Ja.
Richtig. So ist
Ja.
das. Genau, das war mir noch wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und den Podcast dazu werde ich auch mal verlinken hier in den Shownotes, dass man auch
Super.
da noch mal reinhören kann. Das Gute ist ja bei den ganzen BEM-Maßnahmen, dass man darüber dann auch informiert wird, was man da für Rechte und Pflichten hat. In der Regel muss ich sagen, falls nicht, hört mal in den Podcast rein, dann bekommt ihr alle
Ja.
Infos. Genau.
Ja.
Dann danke ich dir erstmal, dass du uns so umfassend informiert hast über das Thema. Ja, wie nennen wir es denn jetzt? Überlastungsanzeige? Wie würdest du es nennen?
Ich glaube, Gefährdungsanzeige ist ein besseres Wort,
Gefährdungs.
weil das Wort Belastung und Überlastung klingt direkt sehr drastisch. Ich finde, also ich bin immer ein sachlicher Mensch. Ich bin Freund von sachlichen und guten Beschreibungen. Deswegen würde ich Gefährdungsanzeige sagen.
Gefährdungsanzeige. Okay. Dann habe ich noch meine üblichen zwei Abschlussfragen für dich. Die erste Frage ist, welches Motto würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben?
Genau, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Also am liebsten wäre mir, man würde die Tür gar nicht sehen, weil ich habe immer sehr gern offene Türen gehabt. Aber wenn die Tür zu wäre, würde ich sagen, herzlich willkommen, hier wird gelebt und gelernt.
Und dann die zweite und letzte Frage. Wie verbringst du eine kleine Pause, wenn du wirklich nur so 3 bis 5 Minuten Zeit hast?
Dann würde ich tatsächlich entweder einmal um den Block laufen oder kurz die Augen zu machen auf dem Stuhl.
Oh ja, Augen zu machen ist auch gut. Den Augen eine Pause gönnen. Sehr
Ja.
schön. Ja, ich danke dir, liebe Wiebke, für das sehr, sehr informative Gespräch.
Das freut mich. Ich war sehr gerne da. Herzlichen Dank.
Heute bin ich mal ganz besonders interessiert an deinen Erfahrungen, die du zu diesem Thema gemacht hast. Also, falls du an deiner Schule Zustände hast, wo du sagst, ja, da wäre es jetzt wirklich mal angebracht, eine Gefährdungsanzeige zu stellen. Ich habe schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft. Oder aber, falls du sagst, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht und das ist dann passiert, ja, dann hätte ich unheimlich gerne mal deine Erfahrungen dazu gehört. Schreib mir gerne eine Mail an martina@diekleinepause.de, damit ich da mal eine Sammlung zusammenstellen kann an Praxisbeispielen. Ich denke, das ist für uns alle sehr, sehr interessant, da mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ja, wenn dieser Podcast für dich heute interessant war und du denkst, Mensch, das könnte doch auch für die Kollegin oder für den Kollegen ein ganz, ganz spannendes Thema sein, dann leite den Podcast doch einfach weiter per WhatsApp, per Mail oder wie auch immer. Auf die Weise trägst du nämlich aktiv dazu bei, dass sich was ändern kann, dass sich was bessern kann. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.